Deutschlandfunk Kultur Interview.
Erinnern Sie sich noch an den Beginn der Pandemie, als unter anderem aus Frankreich die Berichte kamen, dass alte Covid-19-Patienten und Patientinnen gar nicht mehr im Krankenhaus behandelt worden seien? Man habe diese Menschen in ihren Pflegeheimen sterben lassen, so der Vorwurf. Auch in Deutschland wächst die Angst vor der sogenannten Triage. Geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht haben deswegen 9 Männer und Frauen, teils mit Behinderungen, teils mit Vorerkrankungen. Und so braucht Richterin Nancy Poser wegen einer Muskelerkrankung und nach einem Herzinfarkt einen Rollstuhl. Und sie sagt, wir werden als Erste geopfert. Steffen Augsberg ist Professor für öffentliches Recht in Gießen und er ist auch Mitglied im Deutschen Ethikrat. Guten Morgen, Herr Augsberg.
Schönen guten Morgen, Frau Welting.
Wir werden als Erste geopfert, sagt die Beschwerdeführerin Nancy Poser. Das ist ein hammerharter Satz, oder?
Auf jeden Fall. Und es ist zu hoffen und ich würde sagen, es ist auch rechtlich geboten, dass der Satz in dieser Härte nicht zutrifft.
Nancy Poser ist unter anderem deswegen vor das Bundesverfassungsgericht gegangen, weil sie die Triage-Richtlinien der Fachverbände scharf kritisiert. Da steht zwar drin, dass niemand wegen einer Behinderung benachteiligt werden darf, aber eben auch, dass der Gesundheitszustand nach einer Gebrechlichkeitsskala zu beurteilen ist. Wie lässt sich das denn anders interpretieren, als dass Behinderte eben doch eine schlechtere Einstufung bekommen?
Das ist natürlich eine schwierige Grundaussage, insofern, dass man sagen muss, in der ärztlichen Indikationsstellung geht es immer darum zu schauen, was kann eine entsprechende Behandlung tatsächlich ausrichten. Und dafür spielt der Gesundheitszustand schon eine Rolle. Und auf der anderen Seite gibt es aber eine ganz grundlegende Verpflichtung, dass man Menschen gleich behandeln muss. Und das kann an der Stelle tatsächlich in Konflikt zueinander geraten. Und insofern sind diese Richtlinien der medizinischen Fachgesellschaften ja auch nachgebessert worden. Die waren ursprünglich tatsächlich auch noch problematischer formuliert, insoweit als sie eine längerfristige Perspektive eingenommen haben. In die Situation, dass man tatsächlich auf die akute Behandlungschance abstellt, also sich auch fragt, was kann tatsächlich eine Behandlung erreichen? Ist das jemand, bei dem eine Behandlung auch sinnvoll ist? Ist das natürlich zunächst mal eine medizinische Einschätzung, die dann auch tatsächlich rechtlich schwer zu greifen ist.
Wird denn an dieser Stelle nicht auch das Grundgesetz ausgehebelt? Da steht ja eben auch drin, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf.
Es ist halt eine sehr, sehr schwierige Situation. Wenn wir davon ausgehen, dass im Ausgangspunkt natürlich ein Diskriminierungsverbot besteht, dann müssen wir darauf achten, dass wir uns insoweit gewissermaßen blind stellen und nicht eine Behinderung oder ein anderes verbotenes Kriterium zum Unterscheidungsmerkmal machen. Also nicht sagen, Männer vor Frauen, Frauen vor Männer, diese Religion vor jener Religion oder ähnliches. Aber gleichzeitig sind wir beim Gesundheitszustand natürlich in einem Bereich, wo tatsächlich auch genuin medizinische Entscheidungen getroffen werden müssen und wir ja nicht von rechts wegen zum Beispiel sagen könnten, wer jetzt stärker behandlungsbedürftig ist. In der Situation einer tatsächlich gleichen Behandlungsbedürftigkeit, also bei Covid-19-Patienten, die tatsächlich in gleichem Maße etwa einen Beatmungsplatz brauchen, da würde man prinzipiell von Seiten des Verfassungsrechts sagen, gibt es eine Gleichbehandlungspflicht. Und dann ist aber umgekehrt, jedenfalls in der vielleicht ein bisschen idealistischen oder unrealistischen Situation, dass die gleichzeitig ankommen, auch jede Entscheidung richtig. Und das ist das, was wir vom Deutschen Ethikrat im letzten Frühjahr formuliert haben, dass wir gesagt haben, an der Stelle, wenn man so möchte, stellt das Gesetz, das Verfassungsrecht eine negative Begrenzung auf und sagt, bestimmte Diskriminierungen sind ausgeschlossen, kann aber schlecht darüber hinausgehend weitere positive Kriterien aufstellen.
Inwieweit sind auch andere Möglichkeiten der Auswahl denkbar, wenn es denn eine Auswahl geben muss? Die Beschwerdeführer haben ja sowas wie ein Losverfahren vorgeschlagen.
Das wäre von Verfassungswegen auch, jedenfalls in dieser Situation, dieser sogenannten Ex-ante-Triage, dass man tatsächlich sagt, die kommen zeitgleich an, vorstellbar, würde aber, glaube ich, das Personal in den Kliniken in ganz erheblichem Maße belasten. Also die Vorstellung, dass man dort irgendwie den Würfel rausholt und das dann auch so den Angehörigen erklären sollte, das halte ich für hochproblematisch. Ich glaube auch, anders als ein paar juristische Fachkollegen, nicht, dass das gewissermaßen die verfassungsrechtlich gebotene Vorgabe ist, dass man da den Zufall entscheiden lassen sollte, sondern wir haben uns eben seinerzeit in unserer kurzen Stellungnahme dafür entschieden zu sagen, das Verfassungsrecht selbst streitet nicht nur dafür, dass man an dieser Stelle keine weiteren Vorgaben machen kann, sondern es steht dann auch dafür ein, dass wir sagen, bestimmte andere rational angeleitete Normen können hier durchaus Hilfestellung leisten. Und insofern war das so ein Versuch, auch diesen Leitlinien und entsprechenden fachgesellschaftlichen Empfehlungen, die es da gibt, irgendwie einen gewissen Raum zu geben, ohne dass man die damit direkt in den Rang eines rechtsverbindlichen Vorgabe hebt.
Ja, aber bräuchte es nicht ein Gesetz, das die Triage regelt und das den ÄrztInnen auch Rechtssicherheit gibt?
Ja, das ist immer eine gängige Vorstellung. Aber was genau möchte man dann da reinschreiben? Also die Diskriminierungsverbote sind bekannt. Die Indikationsstellung, die Überlegung, inwieweit tatsächlich diese konkrete Behandlungsbedürftigkeit besteht, die kann der Gesetzgeber sicherlich den Ärzten nicht abnehmen. Und alles, was darüber hinausgeht, wird dann sofort problematisch. Welche Kriterien sollten wir denn aufnehmen? Wollen wir tatsächlich das Alter, was einige sich vorstellen, aufnehmen? Da steht dann auch das verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot im Raum. Und ich würde sagen, das steht dem auch eindeutig entgegen. Auch wieder Kollegen, die das anders sehen. Aber ich glaube, das ist eine große Schwierigkeit zu sagen, dass der Schutzauftrag, den der Gesetzgeber ja zweifellos hat, die staatliche Schutzpflicht, die er insoweit erfüllen muss, soweit reicht, dass hier tatsächlich konkrete Kriterien benannt werden können, die ja immer in so einem Konflikt zu unserer Vorstellung stehen, dass Menschen eigentlich gleich behandelt werden müssen.
Je nachdem, wie Karlsruhe heute entscheidet, was glauben Sie, muss die Politik dann leisten?
Ja, das hängt natürlich sehr davon ab, was das Gericht macht. Ich habe, wenn man sich auch die Eilentscheidung ansieht, schon Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass die konkrete Vorgaben an den Gesetzgeber machen, also dem konkret irgendwie Leitlinien an die Hand geben, was denn umzusetzen sein sollte. Was natürlich sein kann, ist, dass man eine gewisse Form von Konkretisierung anrät gewissermaßen und sagt, dass um auch die Rechtssicherheit jedenfalls ein bisschen zu erhöhen, tatsächlich ein paar grobe Beschreibungen vornimmt. Aber das ist ausgesprochen schwierig. Wenn wir vergleichbare Materien uns anschauen, etwa im Bereich der Transplantationsmedizin und sehen, was der Gesetzgeber da macht, da schreibt er, dass die Allokation nach den Kriterien der Dringlichkeit und Passgenauigkeit, Erfolgsaussicht irgendwie gehen soll. Und das sind sogar widersprüchliche Kriterien. Also das ist auch ausgesprochen schwierig, das so zueinander zu fügen, dass es in der Substanz irgendwie dann überzeugend ist und auch für die Behandelten vor Ort wirklich Hilfestellung gibt. Deshalb kann man das sicherlich schon machen, dass man das legislativ irgendwie grob umschreibt, aber sehr viel Klarheit lässt sich da, glaube ich, nicht erzeugen, weil wir genau in diesem Spannungsfeld von ärztlichen Vorgaben, rechtlichen Vorgaben und letztlich auch moralischen Standards uns bewegen.
Steffen Augsberg ist Professor für öffentliches Recht und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Wir haben gesprochen vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über eine mögliche Triage bei Covid-19-Erkrankungen. Ich danke sehr.
Danke Ihnen, schönen Tag.